Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, ich freue mich, dass wir heute Vormittag so schön zusammen sein können. Ich hätte fast ein Fernrohr mitbringen müssen, denn die vorderen Reihen sind hier alle frei, dass ich euch alle gut sehe. Aber ich nehme an, ihr könnt mich gut hören. Jetzt habe ich einen Text ausgesucht, einen sehr interessanten Text. Und wer ein Bibelbuch zur Hand hat, darf gerne mit aufschlagen, denn es werden einige Texte aus diesem Zusammenhang noch genannt werden. Und wenn ihr die schwarz auf weiß seht, dann habt ihr das noch deutlicher vor Augen. Ich nenne jetzt den Text aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Sind einige interessante Texte. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt erschreckt, aber wir wollen sie so ein bisschen nett erklären. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 steht Folgendes geschrieben. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten werden etliche von dem Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren böser Geister. Der Apostel Paulus hat diese Zeilen an seinen Mitarbeiter Timotheus gesandt. Als er das erste Mal auf Missionsreisen ging, Apostel Paulus, kam er nach Lystra und ihr kennt ja die Geschichte. Dort fand er diesen jungen Mann vor. Der wurde getauft, der Vater war Heide und die Mutter war Jüdin gewesen. Und auf der zweiten Missionsreise, die der Paulus machte, hat er dann ihn als Mitarbeiter mit einbezogen. Und deswegen schrieb er jetzt hier aus besonderen Gründen diesen Timotheus diesen Brief, und zwar nach Ephesus. Dort war eine Gemeinde, die auch der Paulus gegründet hatte, gab mancherlei Probleme dort. Und da hat er den Timotheus dahin geschickt, etwa im Jahre 63 nach Christi Geburt. Der Apostel Paulus hat aber noch einen zweiten Brief geschrieben, den zweiten Timotheusbrief. In diesen Briefen versucht jetzt Paulus, den Timotheus anzusprechen und ihm Weisungen zu geben. Auch der Titusbrief ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Und diese Zeilen, die Paulus hier geschrieben hat, unterscheiden sich von den Zeilen, die er in den Briefen an die Gemeinden geschickt hat. Da ist jetzt ein kleiner Unterschied und das werdet ihr genau feststellen nachher. Den zweiten Brief an den Timotheus, den der Paulus geschrieben hat, den schrieb er in Rom, als er im Gefängnis war und als er verurteilt werden sollte und dann auch verurteilt worden ist. Der zweite Brief ist also kurz vor dem Tode von Paulus geschrieben worden, von ihm. Und er bat in diesem Brief, der Timotheus möge ihn doch in Rom besuchen. Ob der Timotheus noch nach dort gekommen ist, das weiß man nicht. Es ist der letzte Brief, der zweite Timotheusbrief, den der Paulus überhaupt geschrieben hat. Und wenn man das so dann überdenkt und die Zeilen liest, dann kriegt man eine ganz andere Vorstellung von dem, was der Apostel Paulus sagen wollte. Denn er stand ja in dem Dienst Jesu von ganzem Herzen. Jesus hat ihn selbst berufen zu dieser Aufgabe und er nahm auch diese Aufgabe wahr, soweit er konnte. Und wenn wir jetzt diesen ersten Text gelesen haben, dann ist er nämlich sehr interessant. Denn er beginnt ja damit, der Geist aber sagt deutlich. Jetzt ist die Frage nicht der Paulus, sondern welcher Geist denn? Und da ist man sich in der Auslegung einig. Es ist der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Wer oder was ist der Geist der Weissagung? Und da haben wir den Text in Offenbarung Kapitel 19, Vers 10. Und in diesem Text steht ganz schlicht drinnen, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Oder das Bezeugen Jesu ist der Geist der Weissagung. Und wenn wir jetzt diesen Text lesen, dann ist das kein Gedanke und keine Idee von Paulus, sondern dann spricht Jesus durch den Geist der Weissagung den Paulus an und er gibt das weiter, indem er diese Zeilen an den Timotheus geschrieben hat. Er spricht jetzt hier von diesen letzten Zeiten. Wann sind denn diese letzten Zeiten? Wir haben vorhin im Thessalonicher Brief ja etwas rumdiskutiert über die Dinge, die da angesagt worden sind. Gibt es verschiedene Meinungen, aber hier wird von den letzten Zeiten gesprochen. Was sind denn diese letzten Zeiten? Wann leben wir? Wenn man jetzt das Buch Daniel in Erinnerung hat, Daniel 2, Daniel 7 natürlich, dann müssten wir sagen, wir leben in den letzten Zeiten. Auch wenn wir Offenbarung Kapitel 2 und 3 mit einbeziehen, in der Offenbarung die Darstellung von den sieben Gemeinden. Die sieben Gemeinden nacheinander, die in gewissen Zeitabschnitten erschienen sind. Und die letzte Gemeinde ist die Gemeinde zu Laodicea. Und wir glauben, dass wir in dieser Gemeinde des Gerichtes leben, in der Gemeinde der Zeit von Laodicea, in den letzten Zeiten. Und deswegen ist interessant, dass wir uns überlegen, was ist denn über diese letzten Zeiten gesagt? Was wird dann geschehen, wenn diese letzten Zeiten sind? Da haben wir ja jetzt gelesen in Kapitel 4, Vers 1 im 1. Timotheusbrief, was wird da geschehen? Es werden etliche von dem Glauben abfallen und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren. Böser Geister. Wir leben heute in einer Welt, wo es viel Durcheinander gibt, auch im christlichen Glauben. Es gibt viele Kirchen und Glaubensgemeinschaften und jede Richtung hat andere Ideen. Und es ist für manchen schwer, einen klaren Weg zu finden. Der Geist der Weissagung spricht von den letzten Zeiten, was da alles geschehen wird. Es werden anhangen Leute verführerischen Geistern. Nun, wir wissen ja, dass es Evangelisten gibt heutzutage, die Heilungsevangelisten. Ich denke auch ganz besonders an die Pfingstgemeinde, die sehr zunimmt. Dort werden große Evangelisationen veranstaltet und finden die Wunderheilungen statt. Viele Leute laufen dorthin, nicht um Gottes Wort zu hören, sondern um geheilt zu werden. Viele werden geheilt, manche werden nicht geheilt. Das ist das, was heute in dieser Welt geschieht, der Okkultismus, der Spiritismus. Das sind alles Dinge, die in unserer Zeit sich gestalten. Spiritismus seit 100 Jahren wieder in die moderne Welt eingetreten. Das ist das, was hier der Paulus im Auftrage des Geistes der Weissagung dem Timotheus übermitteln wird. Und dann wird halt von vielen falschen Propheten gesprochen. Und Jesus führt das an, Matthäus Kapitel 24, 11. Und sie werden viele verführen. Das heißt also, in der letzten Zeit oder in den letzten Zeiten wird es nicht einfach sein, den Weg zu gehen, den uns Jesus gezeigt hat, weil viel durcheinander sein wird. Und wir leben ja in dieser Zeit, wo wir viele Ideen hören, außerhalb und auch oft innerhalb unserer Gemeinde. Und da bedeutet das, dass wir auf das achten, dass wir den rechten Weg finden. In 2. Timotheus, also im letzten Brief, den der Apostel Paulus an den Timotheus geschrieben hat, in Kapitel 3, in den Versen 1 bis 4, wird einiges Interessantes vermittelt. Und wer das mal in Ruhe liest, wer die Zeitungen liest und wer auch Fernsehen liest und wer die Menschen so beobachtet in dieser Welt, der wird viele Ähnlichkeiten hier entdecken, die nun in diesem Kapitel geschrieben sind. Ich nenne 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die ersten 4 Verse. Da heißt es, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden die Menschen viel von sich halten, geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die Lüste mehr lieben als Gott. In den letzten Tagen steht hier. Und jetzt gucken wir in die Umwelt und was stellt er fest? Viele Ähnlichkeiten, die hier geschildert sind. Die Menschen sind geldgierig. Punkt Nummer 1 für viele, viel Geld verdienen, ein gutes Leben zu haben. Sagt schon der Jesaja, essen und trinken und dann sind wir tot. Und der Paulus führt es im Korintherbrief auch an. Das ist die Sehnsucht, auch der jungen Leute schon, was zu werden, was zu sein und gut zu leben. Das sind die Gedanken heute. Und dann steht noch dabei in Vers 5, die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Meide. In der Landeskirche in Sachsen, vielleicht habt ihr das gehört, war eine besondere Veranstaltung und eine Tagung gewesen, wie das so üblich ist. Und da wurde dann beschlossen, dass auch in der Landeskirche in Sachsen homosexuelle Pfarrer und lesbische Pfarrerinnen einziehen dürfen in die Kirchen und Kapellen. Und da war eine ganze Anzahl Leute, die erschrocken waren, die da sagten, Lutheraner, das ist ja gegen biblisches Wort. Die haben sich zusammengetan und haben eine Eingabe gemacht an die landeskirchliche Verwaltung. Einer, der besonders kräftig redete, war der Jugendreferent der Landeskirche. Die Reaktion war der Jugendreferent, der wurde sofort entlassen, fristlos entlassen. Und die anderen, denen wurde nahegelegt, stille zu sein. Was sind die Vorgänge? Christliche Kirche, handelt sie nach dem Worte Gottes? Was steht hier drinnen? Die so tun, als haben sie ein gottesfürchtiges Wesen, aber sie handeln und reagieren ganz, ganz anders. In 2. Timotheusbrief in Kapitel 3 und 4. Ihr seht also, das war das Anliegen, das zum Schluss der Apostel Paulus hatte, indem der Geist der Weissagung ihm diese Hinweise gegeben hat. 2. Timotheus 4 und hier Vers 3 und 4. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, wonach ihnen die Ohren jücken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Wir wissen, dass in die christliche Welt der Zeitgeist eingezogen ist. Und wir sind erstaunt, wie die christliche Haltung in unserem eigenen Lande ist. Wir haben in Deutschland im Augenblick 82 Millionen Einwohner. Von diesen 82 Millionen gehören 41,4% irgendeiner Kirche an. Das sind also 54 Millionen. Von 82 Millionen Bewohnern sind nur 54 Millionen in einer Kirche. Aber, und das ist jetzt interessant, in Deutschland glauben an den lebendigen Gott, das war jetzt eine neueste Umfrage, an den lebendigen Gott nur 40%, das heißt 32 Millionen. Von den 82 Millionen glauben nur in Deutschland 32 Millionen an den lebendigen Gott. Und da sehen wir, dass sogar viele Kirchenchristen, die sich zu einer Kirche in irgendeiner Weise bekennen, praktisch noch nicht einmal alle an einen lebendigen Gott glauben. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Als hier am 17. Juni dieses Jahres der Sonntagsgottesdienst stattfand im Fernsehen, ZDF, hatte eine Baptistengemeinde diese Sonntagsfeier zu gestalten. Und der Baptistenpastor predigte nicht aus dem Wort Gottes, sondern er las Texte vor aus dem Koran. Da waren viele entsetzt. Manche sind aus der Baptistengemeinde ausgetreten aus diesem Grunde. Koran. Wir haben doch das Wort Gottes. Das sind alles Dinge, die so sich gestalten. Man könnte viel erzählen jetzt, aber jetzt verstehen wir, warum der Apostel Paulus durch den Geist der Weissagung dem Timotheus das übermittelt hat, und er hat das aufgeschrieben und wir können das heute lesen. Wenn wir uns versammeln hier und jeder seine Beschäftigung hat, merkt man oft gar nicht, was so in dieser Welt alles vor sich geht. Und manchmal merkt man auch gar nicht, dass auch wir Veränderungen erleben in unserer eigenen Gemeinde. Manche Dinge, die man in den Kirchen draußen akzeptiert hat, die werden so langsam von uns auch akzeptiert. Denke ich jetzt nur alleine an die theistische Evolution. Es gibt eine ganze Reihe unserer Brüder, auch an der Hochschule in Friedensau, die der Überzeugung sind, das Leben ist entstanden durch eine theistische Evolution, das heißt durch eine Entwicklung, wo Gott am Anfang das Leben gegeben hat, aber dann nicht in einem 24-Stunden-Tag jeweils in dieser Schöpfungswoche, sondern in Jahrtausenden oder in Jahrmillionen. Das ist eine These, die unbewiesen ist, aber die man akzeptiert, auch in unseren Kreisen. Ich denke, das andere, was ihr gelesen habt in Adventisten heute, ich bin ja mehr ein Adventist von gestern, aber da steht drin in dieser Schrift, und ihr habt es gelesen, der neuesten Ausgabe jetzt, dass da geschildert wird, die Gefahr der Spaltung. Warum? Weil es Vereinigungen gibt und ganze Verbände in Amerika und auch in Deutschland hier, die für die Fraueneinsegnung sind. Die Fraueneinsegnung zum Predigtamt und in Amerika auch zu den Vorstehern. Im Jahre 1990 und im Jahre 1995 hat man auf der Generalkonferenz das Wort Gottes intensiv studiert gehabt und hat eine Beglaubigung zum Predigtamt für die Frauen abgelehnt. Man hat sich auf den Paulus berufen, der sich ganz deutlich äußert, aber der Paulus beruft sich ja auf das Wort Gottes. Jetzt hat man wieder eine Kommission, das habt ihr ja gelesen, eine Kommission einberufen, die bei der nächsten Konferenz klären soll, im Jahre 2015, ob wir eine Einsegnung zum Predigtamt für Frauen praktizieren wollen, eine Angleichung der evangelischen Kirche. Die evangelische Kirche hat heute mehr Pastorinnen als Pastoren, aber sie verliert sehr, sehr viele Kirchenmitglieder. Das ist ein Problem. Die Kirche in England steht vor der Spaltung. Anglikanische Hochkirche, die haben jetzt auch die Frauenordination eingeführt. Und hat der Papst sich gefreut, der hat gleich einen Bischof darüber geschickt. Und der Papst sagt, die Priester der anglikanischen Kirche, das sind eine ganze Menge, die diese Fraueneinsegnung ablehnen, die können bei uns Priester bleiben, auch wenn sie eine Familie haben. Und so droht in England die Spaltung. Und ihr habt ja in dem Artikel selbst gelesen, dass die Gefahr besteht für unsere Gemeinschaft oder Kirche jetzt, dass auch die Spaltung kommen könnte. Weil einige Vereinigungen sagen, was hat uns denn die Generalkonferenz zu sagen? Steht drin in dem Text, habt ihr ja genau gelesen. Das hat auch die nicht zu entscheiden, wen wir zur Einsegnung bringen. Ich muss euch ehrlich sagen, ob den Frauen das so gefällt, in dieser Situation heute in einem Panzerwagen zu sitzen und ob den Frauen das so gefällt, auf Kriegsschiffen Dienst zu tun, wenn es dann tatsächlich mal zum Kriege kommt, weiß ich nicht. Denke nur an die Jungfrau von Orléans vor 600 Jahren, die eine ganze Armee befehligt hat, aber die ein sehr trauriges Ende genommen hat. Ob das die Aufgabe der Frauen ist, weiß ich nicht. Ich wünsche Ihnen allen das Beste. Nur, das ist jetzt ein Problem auch in unserer Gemeinschaft. Und deswegen denke ich an das, was in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2 steht. Und das ist ein schöner Satz, denn der Apostel Paulus, der spricht jetzt den Timotheus an und was sagt er ihm? Predige das Wort. Welches Wort meint er denn? Predige das Wort, fordert er den Timotheus auf. Und zwar wird das näher erklärt in 2. Timotheus Kapitel 2 und da habt ihr das sehr schön vermerkt in Vers 15. Der da recht austeilt das Wort der Wahrheit. Und wenn ihr in Vers 9 guckt, das Wort Gottes, das soll verkündigt werden. Das heißt also, predige das Wort und dann sagt er zu ihm, stehe dazu. Es sei zur Zeit oder, und da leben wir jetzt ja drinnen, oder zur Unzeit. Wir sollen uns ausrichten, nicht was irgendwelche Leute sagen, sondern was uns das Wort Gottes vermittelt. Das Wort der Wahrheit, das Wort Gottes. Als ich Prediger war, auch schon lange her, 50 Jahre wahrscheinlich, noch länger in Göttingen, da wohnten wir in einem Hause, im Altbau war das, mit hohen Decken noch, 3 Meter waren die hoch, hast du noch frische Luft gekriegt in deiner Wohnung. Wir wohnten im Hochparterre, da gab es einen ersten Stock und einen zweiten Stock. Es war das Haus, wo jetzt die Kapelle daneben steht, gehörte einer Glaubensschwester, die hat in ihrem schönen Obstgarten dann die Kapelle errichten lassen. Und ganz im obersten Stock, zweiten Stock, da war ein Professor eingezogen mit seiner Familie. Er war der Direktor vom Max-Planck-Institut gewesen, wurde jeden Vormittag elegant abgeholt von einem Chauffeur mit einem großen schwarzen Mercedes, damals Mitte 1950 war das etwa. Und er hatte eine Familie, er hatte einen Sohn, er war so 25, hatte gerade seinen Doktor gemacht, der war von seiner ersten Frau, die verstorben war. War ganz traurig gewesen, wenn er davon erzählte. War sehr leutselig und traf sich öfter im Treppenhaus. Und dann hatte er, als seine Frau verstorben war, hatte er eine sehr, muss ich sagen, sehr hübsche und schöne junge Frau geheiratet. Das war seine Sekretärin. Sekretärin, die war, als er sie heiratet hat, mir erzählt, war die 20. Na, er war schon älter, er war vielleicht schon 55 oder wie, 60 oder was. Und die hatte 3 von ihm, so kleine 3 Töchterlein bekommen, so wie die Orgelpfeifen nebendran. Und die hatten immer so die gleichen Kleidchen angehabt. War eine nette Familie. Der Sohn, der schon älter war von der ersten Frau, die hatte eine sehr freundliche Braut. Und dann war eines Tages der Augenblick gekommen, der Hochzeit. Der Professor war sehr beglückt darüber, dass sein Sohn so eine nette Braut gefunden hat und haben die auch groß gefeiert irgendwo in so einem Restaurant. Wir haben doch besten Segenswünsche ausgesprochen. Aber einige Wochen später, nach dieser Trauung, war die neue Frau jetzt von dem Sohn plötzlich im Krankenhaus. Die hatte Blinddarmentzündung, aber einen schweren Fall gehabt. War ins Krankenhaus gebracht worden, und als ich dann den Professor traf, da sagte er mir, sie sei operiert worden und sie sei auf dem Wege der Besserung. Na, ich sage, das sind ja in der Universitätsklinik, sind ja lauter tüchtige Ärzte. Daraufhin sagte er mir, ja, ich kenne sie alle, wir sind miteinander befreundet. Ich traf einen Glaubensbruder in der Stadt, der war auch in dieser Klinik tätig. Und den sprach ich an, du, ich sage, von unserem Professor im Hause, liegt die Schwiegertochter bei euch in der Klinik. Ja, sagt er, das weiß ich. Wir waren alle sehr aufgeregt, aber es ging alles gut vorüber. Sie ist auf dem Weg der Besserung. 3-4 Tage später kriege ich von diesem Bruder morgens früh einen Anruf. Und da sagt er, du, die Schwiegertochter von dem Professor in eurem Hause, die ist verstorben. Na, ich sage, wie gibt's das denn? Ja, sagt er, es gab Probleme, die hat man nicht rechtzeitig erkannt und hat auch nicht rechtzeitig dagegen was getan. Sie ist tot. Na, ich bin ganz erschrocken. Gehe raus zum Briefkasten und will die Post da holen. Da kommt der Professor gerade die Treppe runter. Schon dunkel gekleidet. Ich habe ihm mein Beileid ausgesprochen. Da sagt er, Sie sind der Erste, der mir kondoliert. Und dann sage ich, wie konnte denn das passieren? Das sind doch lauter tüchtige Ärzte dort. Und dann sagte er mir einen Satz, den habe ich nicht vergessen. Er sagt, Herr Müller, das sind alles nur Menschen. Das sind alles nur Menschen. Damit wollte er sagen, das sind keine Halbgötter in Weiß, wie man es oft angesehen hat, sondern das sind Menschen, die sich irren können. Das sind Menschen, die Fehler machen in ihrem Denken, in ihrem Handeln. An den Satz habe ich immer gedacht, wenn von Wissenschaftlern die Rede war, die Naturwissenschaftler, die glauben, alles zu wissen, wie die Erde entstanden ist oder von der Urzelle aus, wie das Leben sich entwickelt hat bis zum Homo sapiens. Und da denke ich immer an das, was mir der Professor gesagt hat. Das sind alles nur Menschen. Die können sich irren. Die können Fehler machen in ihrem Denken und in ihrem Handeln. Und ich denke an die Theologen. Das sind auch Wissenschaftler, die glauben, alles zu wissen. Die der Meinung sind, modernen Theologen heute, der Mose, der kann doch das gar nicht geschrieben haben. Gibt es manche sogar, die sagen, ja, konnte man ja noch gar nicht schreiben, angeblich als der Mose gelebt hat. Das ist eine Zusammenfassung von irgendwelchen Fabeln und Legenden aus anderen Kreisen und Nachbarschaft. Und da hat sich einer zusammen mit anderen getan und hat die 5 Bücher Mose geschrieben. Das ist ja beim Buch Daniel das Gleiche. Sagen die Theologen in dieser höheren Kritik da, Bibelkritik, die sagen, das kann der doch, der Daniel, gar nicht gewusst haben, wie die einzelnen Länder nacheinander kommen, sondern das einer viel später geschrieben. Genauso bei diesen Timotheusbriefen gibt es moderne Theologen, kenne ich selbst sogar von Göttingen her, die sagen, ja, der Paulus konnte das ja gar nicht gewusst haben. Das muss einer später geschrieben haben, was da im 1. und 2. Timotheusbrief geschrieben steht. Der Paulus hat das ja nur schreiben können und der Daniel hat das auch nur schreiben können, weil es ihm eingegeben worden ist von dem allmächtigen und großen Gott im Himmel. Und das ist unser Problem heute. Die einen sagen, das ist eine menschliche Literatur Und die anderen sagen, es ist eine Offenbarung Gottes. Was ist es jetzt? Ich persönlich glaube, dass es eine Offenbarung Gottes ist, da kann man viel darüber sagen jetzt. Aber das große Problem ist ja, wir sind alle älter geworden jetzt, im Großen und Ganzen hier, und ich bin auch alt und warte darauf, dass der Augenblick mal da ist, wo du beerdigt wirst. Und was ist dann, wenn du beerdigt wirst? Wenn das, was in den biblischen Texten steht, nicht stimmt, was ja viele glauben heute. Ich habe ein paar angesprochen, die sind der Meinung, oh, wir leben gut, das haben wir ja vorhin gelesen, wie die leben. Oh, und dann sterben und ist alles vorbei. Stimmt das nicht, was im biblischen Text steht? Dann werde ich in die Erde gelegt, zerfällt der Körper und dann ist alles zu Ende. Stimmt das aber, was im biblischen Text steht, im Alten und im Neuen Testament? Stimmt das? Dann werden alle, ob gottlos oder gottfürchtig, einmal wieder zu einem neuen Leben auferweckt werden. Die, die in Treue Jesus gefolgt sind, die werden teilhaben am Reiche Gottes. Bei denen will ich dabei sein, deswegen halte ich mich an die Heilige Schrift. Was ist mit den anderen? Die werden auch nochmal auferweckt werden. Und nach dem Gerichtsbeschluss, der dann kommt, in Offenbarung 20, Vers 9, könnt ihr das lesen, da steht drinnen, es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Das heißt, grausig gesprochen, müssen alle wieder auferstehen, ob das der Napoleon war oder der Herodes der Große, wie die alle heißen. Und dann werden sie verbrannt. Zu denen will ich nicht gehören. Und deswegen hat auch Jesus den Hinweis gegeben, ihm in Treue zu folgen. Und da kommen wir jetzt ganz kurz ins Matthäus-Evangelium zurück. Und zwar Matthäus in der berühmten Bergpredigt, im Kapitel 7, Vers 13 und Vers 14. Und damit muss ich auch langsam schließen. Da steht Folgendes drinnen. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und ihre sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden, steht hier. Das sind die, die sich mit dem Worte Gottes beschäftigen, die sich nicht irritieren lassen durch alle möglichen Dinge und viel Gerede heute in dieser Welt, auch in der theologischen Welt, in der christlichen Welt, sondern die sich an das Wort halten. Und jetzt kommt das noch, was Jesus dann in diesem Text im gleichen Kapitel noch zusätzlich sagt, und er sagte, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern, was steht da jetzt, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und deswegen möge Gott uns beistehen, dass wenn wir diese Zeilen lesen, und Ereignisse in dieser Welt betrachten in ihren Einzelheiten, dass wir uns doch entscheiden, wenn wir hören, was in den letzten Zeiten vor sich gehen wird und was wir jetzt auch erfahren, dass wir zu denen zählen, die Gott gehorsam sind. Dass wir zu denen zählen, die einmal errettet werden, wenn alles in dieser Welt ein Ende gefunden hat. Amen.